Clarity Talk on Air. Der juristische Podcast von DODA.
Im Zuge von M&A-Deals kann es nicht nur während der Verhandlungen heiß hergehen, sondern auch nach dem Deal. Dabei könnte nachträglichen Streitigkeiten schon beim Aufsetzen von Verträgen entgegengewirkt werden. Wie genau und worauf geachtet werden muss, darüber informieren die beiden M&A-Experten Christian Ritschka, hallo.
Hallo.
Und Florian Nicolai.
Hallo.
Christian, starten wir gleich mit der generellen Frage. Was muss man bei M&A-Deals denn beachten und wo seht ihr Schwierigkeiten für die Zeit nach dem Deal?
Ganz grundsätzlich sind M&A-Transaktionen sehr komplex und es gibt eine Vielzahl an Themen, die zu berücksichtigen sind. Dementsprechend kann sich in der Regel das Vertragswerk auch nicht auf ein paar Seiten beschränken, sondern es ist für die vielen Themenbereiche, die im Rahmen einer Transaktion zu regeln sind und möglicherweise auch speziell im Einzelfall noch dazu auftauchen, jeweils eine klare Regelung im Vertrag zu treffen. Meiner Sicht ist es eine der Kernaufgaben eines guten Anwalts daher auch, dass trotz dieser Komplexität der Überblick bewahrt wird und auch gegeben ist und der Anwalt vor allem folgende zwei Punkte für den Kaufvertrag möglichst gut umsetzen kann. Die Parteien sollen den Vertrag bestmöglich verstehen können und der Vertrag soll auch in der Praxis umsetzbar sein. Was sind nun die Schwierigkeiten nach einem Deal? Diese ergeben sich in diesem Zusammenhang dann, wenn die Parteien dem Vertrag eben nicht folgen können oder die vereinbarten Klauseln in der Praxis schlicht nicht funktionieren. Sollte dies nicht gegeben sein, entstehen die Probleme daher in potenziell allen Themenbereichen, die von einem Kaufvertrag umfasst sind. Aber natürlich gibt es in der Praxis ein paar Problemfelder, die besonders oft Anlass zu Streitigkeiten geben.
Das Paradebeispiel eines Problems nach einem M&A-Deal ist die Garantieverletzung, also wenn der Käufer nach dem Closing behauptet, dass eine oder mehrere Zusagen in Bezug auf das Target oder dessen Unternehmen verletzt wurden.
Und welche Erkenntnisse können nun daraus für das Erstellen der Verträge gewonnen werden?
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass nicht jedes Problem durch eine sorgfältige Vertragsgestaltung vermieden werden kann. Gerade die von Florian erwähnte Garantieverletzung ist ein sehr schönes Beispiel dafür. Wie bereits erwähnt, ist es aber wichtig, auch im Streitfall klare Regelungen im Vertrag vorzusehen, um diese auch lösen zu können. Ein schönes Beispiel, um dies besser zu veranschaulichen, sind die aufschriebenen Bedingungen, also Umstände, die eintreten müssen, damit die Transaktion auch tatsächlich vollzogen wird. Dass klar geregelt ist, wann eine aufschriebene Bedingung überhaupt als erfüllt gilt und wann nicht, in wessen Verantwortung ihre Erfüllung liegt und welche Konsequenzen eine Nichterfüllung innerhalb eines zu bestimmenden Zeitraumes hat. Ist nämlich gar nicht klar, ob eine Aufschriebenbedingung überhaupt erfüllt ist, kann es zu Streitigkeiten genau zu diesem Punkt kommen, vor allem dann, wenn eine Partei möglicherweise gar kein Interesse mehr hat, die Transaktion zu vollziehen. Auch das ist möglich, so kann es passieren, dass der Käufer zum Beispiel mit der Finanzierung Probleme bekommen hat. Umgekehrt kann der Verkäufer sagen, es kamen noch zwei andere mögliche Interessenten, die viel mehr zahlen würden und möchte daher, wenn möglich, von der Transaktion Abstand nehmen.
Florian, du hast vorher den Paradefall der Garantieverletzung erwähnt. Was gibt es hier denn beim Drafting zu beachten?
Herzstück jedes SBAs, also des Anteilskaufvertrags, sind die Regelungen zu Garantien. Die sind naturgemäß bei jeder Transaktion individuell. Was allerdings oft nicht präzise genug geregelt wird, sind die in der Praxis auch sehr wichtigen Regelungen zur Anspruchsgeltendmachung. Was meine ich damit? In jedem SBA wird geregelt, wer unter welchen Voraussetzungen und binnen welcher Frist seine Ansprüche geltend machen kann. Dabei ist besondere Vorsicht geboten bei der Erstellung des Vertrags. Bei den Regelungen zur Anspruchsgeltendmachung geht es vor allem darum, das Prozedere festzulegen, das der Käufer einhalten muss, wenn er gegenüber dem Verkäufer einen Anspruch geltend machen will. Also konkret sind hier oft Fristen vorgesehen, es ist eine bestimmte Form vorgesehen, es sind Adressaten vorgesehen, an die die Vertragsverletzung notifiziert werden muss. Ein zentrales Dokument, was hier oft vorgesehen wird, ist die sogenannte Notice of Breach, also die Verständigung des Verkäufers davon, dass der Käufer meint, einen Anspruch aufgrund einer Vertragsverletzung zu haben.
Bleiben wir kurz bei der Anspruchsgeltendmachung. Was muss hier besonders beachtet werden?
Es empfiehlt sich auf jeden Fall klar zu regeln, welche Fristen eingehalten werden müssen, an wen eine Notice of Breach gerichtet werden muss und vor allem auch, was die Konsequenzen einer Fristversäumnis sind. Dabei gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Es kann vorgesehen werden, dass der Anspruch als Ganzes dann bereits ausgeschlossen ist. Oder, was man auch sehr häufig in SBAs findet, ist die Regelung, dass der Anspruch dennoch geltend gemacht werden kann, sofern er noch nicht verjährt ist. Der Verkäufer kann in einem solchen Fall allerdings einwenden, dass sich der Schaden aufgrund der verspäteten Notice of Breach erhöht hat und dass der Schaden daher um diesen Erhöhungsbetrag zu reduzieren ist. Besondere Achtung ist geboten, wenn geregelt ist, dass die verspätete Notice of Breach zu einem Ausschluss des Anspruchs kommen soll. In dem Zusammenhang kann ich auch von einem Fall berichten, den ich vor wenigen Monaten auf meinem Tisch hatte. Der Käufer im Rahmen eines SBAs ist nach dem Closing, also nach dem Vollzug der Transaktion, an uns herangetreten, weil er meinte, dass ihm ein Steuerschaden entstanden ist. Dieser Steuerschaden sei nach dem SBA vom Verkäufer zu ersetzen. Die Regelungen zur Anspruchsgeltendmachung waren zwar sehr ausführlich und seitenlang geregelt, das genaue Prozedere war aber dennoch unklar. So war beispielsweise unklar, ob die Frist zur Anspruchsgeltendmachung bereits abgelaufen war oder ob diese erst mit dem Zugang des Steuerbescheids, der den Steuerschaden feststellt, zu laufen beginnt oder ob der Fristenlauf überhaupt erst mit dem Rechtskraft des Steuerbescheids beginnt. All das war besonders prekär, weil im SBA auch vorgesehen war, dass der Anspruch verjährt, wenn nicht fristgerecht eine Notice of Breach erhoben wird. In unserem Fall konnte die Angelegenheit dann einvernehmlich geregelt werden. Dennoch zeigt das Beispiel sehr gut, wie wichtig die Regelungen zur Anspruchsgeltendmachung sind.
Abgesehen davon gibt es weitere Klauseln, wo es in der Praxis zu Schwierigkeiten kommen kann. Christian, kannst du uns noch ein paar Beispiele nennen?
Ein weiteres gutes Beispiel ist die Notwendigkeit von klaren Regelungen, inwiefern der Verkäufer beim Betrieb des Zielunternehmens zwischen Signing und Closing noch frei agieren darf oder, soweit gesetzlich zulässig, schon der Käufer hier entsprechend Einfluss nehmen kann. Ja, und auch die finale Berechnung des Kaufpreises ist immer ein sehr heikler Punkt, nicht nur in den Verhandlungen vor der Unterfertigung des Kaufvertrages, sondern auch danach, wenn zum Beispiel der Kaufvertrag erst zum Vollzugszeitpunkt final berechnet wird oder es sogar einen Earnout, also eine Kaufpreisnachbesserung gibt. Sobald ums Geld gestritten wird oder sobald ums Geld geht, ist die Aufmerksamkeit immer sehr hoch. Und natürlich auch hier kann es daher potenziell zu Streitigkeiten kommen und ist für mich in der Praxis das immer ein ganz besonderer Punkt, bei dem man aufpassen muss, dass das, was sich die Parteien bei der Kaufpreisberechnung vorstellen, auch so schön klar im Vertrag sich wiederfindet, dass es dann nicht nachträglich zu Streitigkeiten kommt.
Ihr habt nun über einige Punkte gesprochen, wie Streitereien im Nachhinein vermieden werden können. Aber was würdet ihr raten, wenn es dennoch dazu kommt?
Die ersten beiden Punkte, die ich empfehlen würde, zunächst sich den Streitbeilegungsmechanismus anzusehen. Ist eine Schiedsklausel vorgesehen oder muss man die ordentlichen Gerichte anrufen? Sind womöglich sogar ausländische Gerichte berufen, Streitigkeiten außer dem Zusammenhang mit dem Anteilskaufvertrag zu entscheiden? Der zweite Aspekt, den ich eingangs prüfen würde, sind die Verjährungsfristen. In nahezu jedem Anteilskaufvertrag sind für verschiedene Kategorien von Ansprüche unterschiedlich lange Verjährungsfristen geregelt. Gleich zu Beginn würde ich prüfen, ob man noch innerhalb dieser Verjährungsfristen ist oder ob die Verjährungsfrist kritisch sein könnte.
Ja, und in Ergänzung zu dem, was der Kollege Nicolai eben vorhin gesagt hat, geht es dann bei der Anspruchsgeltendmachung auch darum, mögliche Haftungsgrenzen zu beachten. Das mag neben der angesprochenen Verjährung auch sein in Bezug auf betragliche Haftungsgrenzen, Themen wie Vorteilsanrechnung oder auch die Möglichkeit, von einer Versicherung Ersatz zu bekommen und das möglicherweise als Verpflichtung, bevor ich einen Anspruch gegenüber dem Verkäufer geltend machen kann. Zusammengefasst lässt sich jedenfalls sagen, dass die Einbindung eines Juristen lieber früher als später nicht schaden kann. Ob das jetzt ein Inhouse-Jurist ist oder ein Anwalt, wäre das jedenfalls sehr zu empfehlen, um in solchen Fällen zu seinem Anspruch zu kommen.
In der Praxis sind auch Gewährleistungsversicherungen, sogenannte W&I Insurances, bereits sehr gängig. Auch hier ist in den meisten Polizen vorgesehen, dass unmittelbar die Versicherung zu informieren ist. Auch das sollte stets bedacht werden.
Ja, und bei Fragen und Schwierigkeiten steht ihr sonst natürlich auch immer gern mit eurer Expertise zur Verfügung. Christian Ritschka, Florian Nicolai, vielen Dank für diesen Einblick.
Danke dir.